Meine Damen und Herren, wir haben den 14. Januar 2021, wir haben Folge 49 und heute rede ich mit meiner bezaubernden Podcast-Partnerin über Deutschlands auflagenstärkstes Klopapier.
Hi, ich bin die Clara und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich finde, wir sollten mal auf Spanisch einzählen. Ja, das ist ganz andere Richtung, ist aber auch egal. Jetzt kommt erst unser Intro, denn wir sind.
Zwischen Niveau und Wahnsinn.
Mit Vincent Hahnen und Clara Gorjuk.
Ja, und wir sind nicht nur Folge 49 heute, wir sind auch Platz 49 auf den deutschen Apple-Podcast-Charts unter der Kategorie Comedy-Interviews. Ja, es ist uns eine Ehre.
Ja, ich möchte an dieser Stelle den Carlos ganz herzlich grüßen, der uns das per Mail mitgeteilt hat. Carlos aus Kalifornien, keine Ahnung, du hast Englisch geschrieben. Thank you, Carlos. Wir sind sehr dankbar dafür. Ich habe gesehen, der Bülent oder so, der ist mit seinem Podcast auf 2 oder 3. Also man kann schon sagen, wir fahren auf derselben Schiene. Und wir fahren auch noch nach oben.
Ja.
So sieht's aus.
Ganz oben ist Marc-Uwe Kling mit seinem Podcast zum Känguru. Es ist noch nicht das Finale. Das Finale wäre die Kategorie Comedy, wo halt auch so, keine Ahnung, ja, bei Spotify wären da wahrscheinlich gemischte Sack. Bei uns ist da jetzt Baywatch Berlin. Aber ich meine, Comedy-Interviews, wir sind in den Top 50, das kann man schon mal machen. Ich meine, das ist schön.
Das fragt man sich schon so, warum oder wie? Ist das hier ein Comedy-Interview? Ihr habt so aufgefasst. Also unsere Apple-Podcast-Hörer, Grüße gehen raus. Der Vincent ist jetzt auch was soll ich sagen? Achso, der besitzt jetzt auch ein Apple-Produkt. Das heißt, ihr fühlt euch wahrscheinlich auch noch näher zu ihm. Ne? Also, Werbung Ende, aber
genau.
Wir haben ja was anderes vorbereitet, denn die Folge ist ein bisschen auch in Richtung Fernsehen.
Ja.
So, Fernsehen, Film, alles Mögliche darum.
Clara und ich, wir sind sehr medienaffine Menschen. Clara möchte Moderatorin werden, ich möchte in die Richtung Schauspiel gehen. Und zum Einstieg habe ich gedacht, dass wir nicht so gleich reinplatzen. Wir haben in der letzten Folge, normalerweise am Ende reden wir immer über so ein bisschen unsere Filmtipps, den Schrott, den wir uns so in der Woche reinziehen. Und wir würden euch erstmal einfach so ein bisschen mitteilen, was wir so die letzten Wochen geschaut haben. Ich habe schon ein bisschen angeteased letzte Woche. Ich war im Filmmodus. Ich war, keine Ahnung, ich habe gerne so geschlossene Geschichten irgendwie, weil ich einfach nicht weiß, ob ich so eine Serie dann schaue und irgendwann zu Ende kriege. Ich habe ganz viele Filme geschaut. Bad Boys, Bad Boys 2, keine Ahnung. Jack hier, wie heißt der? Jack irgendwas? Nicht Jack. Ich weiß nicht, wie der heißt. Da kam letztes Jahr der dritte Teil von raus. Irgendwas Ryan, nein. Keine Ahnung. Clara, was schaust du gerade?
Ja, nee, also ich habe ganz was anderes mal für mich entdeckt. Also wir sind... Hol dir gerne nochmal den Titel. Ich überleite so lange. Das ist eine komische Betonung. Egal. Ich verstehe dieses Phänomen, dass du sagst, ja, Serien, da bist du immer so lange mit beschäftigt. Also ich gucke nämlich deswegen auch ganz gerne Filme. Ich habe mal wieder eine Dokumentation geguckt über Diana, weil ich schreibe da meine Facharbeit drüber so ein bisschen. Deswegen Diana in her own words. Das ist, glaube ich, auch auf Netflix so ein Ding. Dann Vaterfreuden, mal wieder ein Matthias Schweighöfer-Film. Ja, ich finde Matthias Schweighöfer und Til Schweiger, die passen so in eine Schublade, weil die sind immer in irgendwelchen Filmen. Aber es war kein Til Schweiger in dem Film. Ich finde, die sind eigentlich sonst immer in den Filmen zusammen drin, aber diesmal nicht.
Vaterfreuden war der erste Matthias Schweighöfer-Film, den ich in meinem Leben geschaut habe. Ich erinnere mich daran, das ist, keine Ahnung, da war ich 10, 11, 12 vielleicht. Und der Film ist ja ab 6, glaube ich. Und den habe ich mir auf DVD geholt. Damals habe ich ihn gesehen, habe gesagt, ah, den hole ich mir auf DVD. Oh. Dann habe ich den geschaut und da ist einfach die ersten 10 Minuten nur Sexszenen. Keine Ahnung. Und dann ist da so ein Frettchen und beißt den im Schwanz ab. Also, keine Ahnung, das ist sehr krass. Ja. Ich habe gerade nochmal meinen Filmtitel nachgeschaut.
Sehr krass für den 10-Jährigen.
Es ist John Wick, was ich geschaut habe. Ich entschuldige mich an der Stelle hier an alle Fans, die mich jetzt sehr kritisieren
werden. Ja, das ist kein Ding, wir sind auf Platz 49, Vincent. Also wenn wir jetzt deswegen runterrutschen, dann sorry, aber dann verlass diesen Podcast.
Ja.
Nee, was ich nämlich noch sagen wollte, was richtig krass ist, also was ich geschaut habe, wirklich mit so einem, ja, wo ich dann danach mich irgendwie philosophisch belehrt gefühlt habe, also so schlimm war es dann auch nicht. Nee, aber was ganz doll angeteasert wurde im ersten, war der Film von Ferdinand Schirach, nämlich von dem, also ich weiß gar nicht, ob der Film an sich auch Feinde hieß, ich glaube, das sollte
Doch,
sich. Ich bin mir gerade unsicher, ob Ja, genau. Und dann das Krasse daran war ja, ich habe es mit meiner Oma geschaut, weil sie ist auch so ein Ferdinand von Schirach-Fan und hat ja so ein Filmprojekt damit gestartet. Ne? Es ging ja darum, er hat eigentlich zweimal die gleiche Geschichte erzählt. Einmal aus der Sicht von dem Polizeikommissar und einmal von dem Richter, beziehungsweise von dem Anwalt. Und das war so krass. Also das war ja richtig mindblowing. Die haben da zwischendrin noch eine Diskussion eingebaut. Es ging ja eigentlich um Recht oder Gerechtigkeit. Und das war so ein richtig so, man hat so richtig im Kopf gemerkt, so, ja, aber wie soll ich mich jetzt entscheiden? Weil beide Seiten hatten so ihre Vorteile und Nachteile. Also wahrscheinlich klingt das jetzt für manche, die es nicht geschaut haben, auch nur so, was labert sie da? Also guckt euch die beiden Filme oder mindestens einen dieser Filme an. Es ist eigentlich für jeden interessant. Hast du diesen Film schon mal geschaut oder weißt du irgendwas
Also
darüber?
ich habe halt gesehen, wie das angeteasert wurde, weil es ja wirklich am Wochenende, also die ARD hat dieses, das irgendwie, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas gezeigt mit Bjarne Mädel, halt diesen einen Teil und alle dritten Programme, also irgendwie, keine Ahnung, 12 Sender, haben dann alle gleichzeitig dieses Geständnis übertragen. Und ich habe darüber einen
Nee.
Artikel gelesen, im Nachhinein, weil ich habe es leider nicht geschafft, das zu schauen, das muss ich noch in der Mediathek machen. Es gibt auch für alle, die ein bisschen zeitsparender unterwegs sind, einen 50-Minuten-Cut von beiden zusammen, weil beide Fassungen spielen sich quasi gleichzeitig ab. Und
Ja.
was in dem Artikel stand, den ich gelesen habe, war auch, dass wenn man zum Beispiel ARD und WDR gleichzeitig laufen hatte, dass man da wirklich teilweise, dass man gesehen hat, wie das synchron war und dass sich das alles gleich abspielt. Und
Ja,
das fand
ja.
ich echt sehr faszinierend. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall die nächsten Tage reinziehen.
Ja, das war auch so das Ding, weil ich habe den zweiten Film dann auch ein bisschen vorgespult an den Stellen, die ich halt schon kannte. Aber ich glaube, das musste halt einfach so sein, weil es ging ja bei ihm darum, dass er auch diesen Film gezeigt hat vor ein paar Leuten und dann halt ein Urteil von denen wollte, wie die über Recht oder Gerechtigkeit abgestimmt hatten. Und da musste der Film halt gleich sein, wenn man zum Beispiel nur eingeschaut hätte. Aber ich weiß, was du meinst. Also dieser Mitschnitt oder dieses Zusammengeschnittene würde ich dann auch jedem empfehlen. Und generell, irgendwie ist es ein guter Film, ist es ein bisschen spannend, weil es ja irgendwo ein Krimi ist, aber hat total viel Philosophisches. Und danach ist man erstmal so gemindblowed und denkt sich so, okay. Krasse Sache alles, unsere Welt vor allen Dingen, ja. Ja,
Ja,
richtig deep
ich habe
schon.
noch einen sehr abgefuckten Film letzte Woche angefangen zu schauen, beziehungsweise geschaut. Der wurde mir die ganze Zeit auf Netflix empfohlen. Der heißt This is the End oder Das ist das Ende. Und da geht es irgendwie darum, dass in Los Angeles viele sehr prominente Menschen zusammenkommen zu einer Feier und dann gibt es ein Erdbeben oder irgendwie Aliens kommen. Es ist wirklich, es ist ein
Science
richtig, richtig
Fiction.
schlechter Film von der Story her. Aber es ist einfach. Es macht richtig Spaß zu schauen. Es ist
Echt?
einfach
Okay.
richtig lustig. Die Stars spielen sich selbst. Und irgendwie Emma Watson macht mit in so einem Film.
Ja,
Und das ist
dann.
einfach so überhaupt nicht eine Emma Watson-Rolle. Und allein deswegen muss man diesen Film schauen. Und es gibt ganz viel Blut, Tränen und Action und alles Mögliche. Ich fand es einfach nur sehr lustig. Es ist ein bisschen albern. Also keine Ahnung, wenn ihr um 2 Uhr nachts noch nach einem Film sucht, dann schaut euch vielleicht This is the End an.
Okay. Ja, ich kann eigentlich direkt nochmal überleiten, weil ich muss am Ende jetzt, ich weiß nicht, ob du da jetzt noch ganz viel im Gepäck hast, aber was ich auf jeden Fall noch loswerden muss, ist eine Serie, die ich gestern, naja, eigentlich durch Zufall angefangen habe. Ich bin nämlich auch immer kritisch, weil ich mir so denke, jetzt fange ich eine Serie an, jetzt geht die so lange und die hat schon 5 Staffeln und ich denke mir so, Aber die ist gerade wieder auf Top-Dinger da auf Netflix, weil ich glaube, die 5. Staffel ist neu erschienen. Ich habe mit der ersten angefangen. Vincent, kennst du diese Serie? Sie ist so genial. How to Get Away with Murder.
Oh.
Hast du sie geschaut?
Ich krieg sie immer empfohlen, wenn ich meine Filme zu Ende habe. Da kommt ja dann immer, wenn Netflix fährt das hoch und wenn dir das gefällt, könnte dir das auch gefallen. Und ich würde gerne damit anfangen, aber ich möchte erst noch Blacklist zu Ende kriegen. Das ist so
Okay.
mein Langzeitprojekt seit fast einem Jahr. Und
Ja.
danach gucke ich mir mal an, ob ich das auch anschaue.
Boah, es ist so gut.
Bevor wir zum Thema dieser Sendung kommen, würde ich sagen, habe ich noch einen ganz kleinen Nachtrag und zwar zu unserer Jahresrückblicksendung, zu unserem positiven Jahresrückblick, den ihr euch gerne nach dieser Folge noch reinziehen könnt, wenn ihr so 1 Stunde 15 Minuten Zeit habt. Und zwar jemand für alle Leute, die noch mal so einen Jahresrückblick wollen, der ein bisschen bildlicher gestaltet ist, der ganz schön gestaltet ist, empfehle ich wirklich hier noch mal den Jahresrückblick vom ZDF Album 2020, weil das sind einfach nur so. Es ist so ein bisschen kommentiert und es ist irgendwie das Wichtigste, was letztes Jahr los war, aber es ist trotzdem nicht die ganze Zeit mit Corona. Und ich fand das irgendwie ganz, ganz schön, sich anzuschauen und deswegen geht da nochmal die Empfehlung raus.
Das klingt doch nett. Tut das. Hier gibt's die Gratisempfehlung. Kein Ding.
Ja, Dann hat die Clara mir vor, ich glaube, 2 Wochen oder so eine Serie empfohlen. Sie hat mir davon vorgeschwärmt. Und zwar ist es eine Serie auf Amazon Prime. Wir dürfen ja hier nicht nur Werbung für Netflix machen. Nee. Wenn schon Großkonzerne, dann auch alle. Und zwar gibt es da eine Doku über die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung, ich glaube, jeder kennt sie. Ich glaube, wirklich jeder kennt sie. Keine Ahnung, ob jeder sie gelesen hat in seinem Leben, aber jeder kennt sie, weil sie halt einfach eine sehr provokante, große Zeitung ist. Und Amazon Prime ist mittlerweile dafür bekannt, dass die gerne so Dokus machen, wo man mal näher rankommt an eigentlich so Phänomene, die weiter weg sind. Die haben eine Doku gemacht über Bastian Schweinsteiger, über Borussia Dortmund im selben Stil, ohne einen Erzähler. Und das jetzt halt über die Bild.
Ja. Das
und ich muss sagen, ich war erst als Clara mir das erste Mal empfohlen hat, mir das erste Mal davon erzählt hat.
Guck mal, Vincent, warte mal ganz kurz. Ich muss direkt einwenden. Ich finde, wir sollten jetzt erstmal wirklich starten, so was war dein erster Eindruck? So in so ganz kurzen so Stichworten. Und wie hat sich der verändert?
Also, mein allererster Eindruck war ja, als du mir davon erzählt hast. Mhm. Und Clara hat richtig von dieser Doku geschwärmt. Und ich war so... Also ich habe davon auch irgendwie gehört und keine Ahnung, in so einer Twitter-Bubble auch so irgendwie, wo das kritisiert wurde. Und ich dachte halt erst, okay, so eine Doku, die wollen sich jetzt gut darstellen und die Bild, das ist meiner Meinung nach echt einfach ein Scheißblatt. Das hat mit Journalismus so wenig zu tun wie, keine Ahnung, Donald Trump mit Politik. Und dann habe ich die Serie angefangen zu schauen und ich glaube, ich kann mittlerweile nachvollziehen oder ich glaube, ich weiß, was du so daran faszinierend fandest, was ich später dann auch daran faszinierend fand in der Serie.
Ja, also erstmal nochmal darauf einzugehen, was du gerade gesagt hast. Amazon Prime macht da Dokus. Ich bin generell auch ein Fan von Dokus. Also nicht von jeder so mit Tierdokus, da bin ich raus. Ne? Es gibt ja diese Menschen, die feiern Tierdokus, aber da habe ich keinen Gefallen dran. Das gibt mir Aggression. Ja, jetzt kommen wir mal zu Bild-Doku. Ganz klar auch Marketing-Ding. Ne? Ich bin so eine Person, ich gehe auf Netflix, ich gehe auf Amazon Prime, was wird mir oben angezeigt? Nenn mir ein paar gute Gründe, wie so ein paar gute Bilder oder Trailer. Ich schaue die Serie, ich fange damit an. So, dann habe ich damit angefangen. Und ich bin nämlich ganz anders dran gegangen als du, was vielleicht auch schon mal interessant ist, weil du hast jetzt gerade gesagt, du bist persönlich kein Fan von der Bild-Zeitung oder warst nie Fan von der Art von Journalismus, wie das da gehandhabt ist. Ich bin ganz anders dran gegangen. Ich war so... Ich interessiere mich für Journalismus. Ich finde die Bild-Zeitung interessant, weil sie anders ist. Weil sie Dinge krass macht und das kann natürlich negativ sein, das kann positiv sein. Aber ich bin eigentlich so einfach nur reingegangen mit dem Gedanken so, was passiert da? Weil mich interessiert ganz oft immer so dieses Background-Wissen. Und ich glaube, das, was eigentlich aus dieser Punkt ist, wo das haben wir gestern ganz kurz schon drüber geredet, der dich dann auch am Ende so ein bisschen in den Bann gezogen hat, es war einfach interessant, so hinter den Kulissen, was passiert da? Und das ist eigentlich das, wofür diese Doku auch stehen sollte, finde ich.
Ja, ich bin ja auch ein großer Fan so generell von Making-ofs, auch von Filmen, so von großen Filmen, von kleinen Filmen. Keine Ahnung, weil mich das immer fasziniert, wie andere Leute arbeiten in bestimmten Gebieten. Und das muss ich auch sagen, das war für mich so irgendwann dieser Hauptgrund oder nach der ersten Folge direkt der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, okay, das bingst du jetzt in 2 Tagen durch. Mhm. Weil es halt wirklich diese Ereignisse gezeigt hat, wie so ein Nachrichtenblatt, im Jahr 2020 beziehungsweise 2021, die Serie spielt ja letztes Jahr, irgendwie Medien, also immer noch als Zeitung so erfolgreich sein kann, weil alles wird moderner, alles wird neuer, auch die Bild-Zeitung wird neuer. Mhm. Das fand ich auch sehr inspirierend, wie die auch ihr Programm dann langsam ins Videoprogramm übertragen haben oder auch aktiv sind auf Snapchat oder Instagram oder so. Ich glaube, da sind die definitiv Vorreiter, unabhängig von den Inhalten. Und diese ganze Redaktionsarbeit, das war einfach sehr, sehr interessant, sich das anzuschauen, wie das aufgeteilt ist, wie das alles läuft.
Ja, absolut. Also ich meine, da hast du nämlich absolut recht. Die haben du hast gerade gesagt, die haben so langsam auf Videomaterial umgeswitcht, was man ja schon mal sagen musste. Also ich glaube, es hätte kein besseres Jahr in Anführungsstrichen geben können, um diese Doku zu machen. Weil ich meine, in diesem Jahr 2020 ist so viel passiert und dann im Journalismus mussten sie ja wirklich, da hat man ja ein bisschen gesehen, von einem auf den Tag umkrempeln und dann, das hat ihn natürlich in die Karten gespielt, das muss man nochmal ganz ehrlich sagen. Ne? Ich meine, du hattest ja, glaube ich, auch so ein bisschen Bedenken, ich weiß nicht genau, ob, aber ich glaube, du hattest mir jetzt gesagt, ja, ist das jetzt so eine Doku, die jetzt auch nur um Corona geht, weil 2020 steht ja auch nur um Corona mit Journalismus oder Das hätte ich so auch gedacht, dass das viele vielleicht denken, wenn man da jetzt ein Jahr lang 2020 begleitet. Aber das muss ich auch sagen, das fand ich gar nicht so extrem. Das war fast schon Nostalgie, da so zu sehen, ach ja, da gab es ja noch diese, ja, da gab es noch die Leute, die gesagt haben, was ist das mit Corona? Und dann hat man so ein bisschen die Reise gesehen. Ich fand, das war für die Corona-Sicht, fand ich das wirklich ein gutes Maß. Das war nicht zu viel, weil da war auch viel anderes. Aber man hat dann nochmal so ein bisschen so, ja, eine andere Sichtweise, nämlich die journalistische Sichtweise mit dem Thema gesehen. Das fand ich persönlich interessant. Ich glaube, man merkt schon, oder ich darf eigentlich nicht zu viel davon schwärmen, weil man muss natürlich auch mal kritisch hinterfragen. Und es gibt natürlich auch Kritik. Vielleicht können wir noch ein bisschen über die Kritik jetzt reden oder das so ein bisschen auseinandernehmen, was man da so gesehen hat. Man hat ja relativ viel von dem Chefredakteur, dem Julian, gesehen. Ja, was war da so dein Eindruck? Weil ich glaube, das war auch so ein Ding, der wurde auch richtig krass kritisiert, weil er ist einfach so ein Typ, glaube ich, da kommt immer Kritik.
Ja, also ich glaube, keine Ahnung, also diese Kritik, die man an der Bild-Zeitung äußern kann, die ist ja jetzt nicht neu oder so. Aber ich finde, wenn man so eine Doku macht, dann muss man irgendwie Kritikern oder halt auch anderen Kritikern als Karl Lauterbach, Lars Klingbeil oder Christian Drosten eine Bühne geben. Weil natürlich ist, ich gebe der Bild-Zeitung recht, dass man irgendwie an einfach keinen Bock mehr hat, immer die gleichen Leute in Talkshows zu sehen, die über das reden, was ein ganzes Land bewegt, und dann genau diese Leute in diese Amazon-Doku reinzuholen und sich Karl Lauterbach zu der Bild äußern zu lassen, finde ich, natürlich kann man das machen, weil er teilweise ja auch von der Bild-Zeitung adressiert wird, aber es gibt halt auch Menschen, die wirklich eine viel berechtigte Kritik daran äußern können, wie zum Beispiel irgendwie so ein Persönlichkeitsrechtsanwalt, weil die Bild ja zum Beispiel letztes Jahr, als es einen Unfall gab, 5 Todesopfer wirklich unzensiert auf der Titelseite gezeigt haben. Und das sehen dann nicht nur die Menschen, die, keine Ahnung, die Millionen Menschen, die sich die Bild-Zeitung kaufen, sondern das sehen auch Menschen, die daran vorbeilaufen. Und eine Person von diesen unzensierten Todesopfern war noch nicht mal richtig tot. Also die wird dann halt auch richtig da so reingezogen, nur weil die Bild halt, und ich finde, das hat man halt auch gesehen in der Doku, ziemlich schnell arbeiten will. Die wollen die Ersten sein überall. Das ist in manchen Punkten erstrebenswert. Ich finde in manchen Punkten aber nicht. Nämlich dann, wenn der Journalismus oder die Inhalte darunter leiden. Und das ist bei der Bild definitiv der Fall. Und zum anderen ist es natürlich das Konzept der Bild-Zeitung zu verkürzen und die Fakten rauszusuchen. Und es gibt ein Zitat von Julian Reichelt, das habe ich vorhin gelesen. Die schönste oder die krasseste Seite der Wahrheit sich darzustellen. Mhm. Und das finde ich in manchen Dingen halt einen sehr krassen Ansatz, aber also es ist halt auch manchmal einfach total unangebracht. Und auch Julian Reichelt hat sich total oft gerechtfertigt damit, dass wir dass die Bild-Zeitung die Fragen stellen würden, die die Bürger bewegen. Und manchmal ist es, glaube ich, wirklich so. Also da will man sich das gar nicht selbst eingestehen, aber natürlich fragt man sich irgendwelche Dinge. Ich glaube, es gibt Menschen in Deutschland, die sich fragen, okay, da ist ein Attentat passiert. Ich will als Erstes wissen, woher der kommt. Ich glaube, da gibt es Menschen, aber ich finde, da muss eine Zeitung mit so einer großen Reichweite halt einfach abwägen, ob das jetzt wirklich richtig ist, da irgendwie in irgendeine Richtung zu radikalisieren. Und Julian Reichelt spricht selber am Ende der Doku irgendwie von einer Radikalisierung. Und ich finde, er ist da einfach selber mit dran schuld.
Ja, also ich glaube, du hast da jetzt schon wahrscheinlich auch einiges genannt, was da so im Internet in den ganzen Kritiken und so stand. Und also ich kann absolut verstehen, warum so eine Doku da nochmal so ein bisschen aufwirbelt. Und man hat das gesehen, die sind da nicht ohne Skandale weggekommen. Und sicherlich ja, bei dieser Doku auch nochmal so ein Weg, um dass das vielleicht falsch gelaufen ist, irgendeine Richtung zu lenken, das vielleicht nicht ganz so geklappt hat, wie sie sich gedacht haben, weil da eben viele dann noch weiter drauf rumgeritten sind und gesagt haben, ja, das geht ja gar nicht. Ja, ich finde das immer so schwierig abzuwägen, weil ich finde, die Bild-Zeitung ist in jedem Fall so eine Zeitung, die ist anders als andere. Ne? Das ist, die sucht das Drama, das, was du gerade schon gesagt hast. So die schönste Seite der Welt ist vielleicht auch die dramatischste oder das, was so ein bisschen die Leute anzieht, weil es eben eine krasse Sache ist. So. Und da kann man sich dann immer überlegen, brauchen wir das? Soll das in diesem Fall so sein oder eben nicht? Und was ich aber auf jeden Fall sagen muss, ich nehme jetzt einfach mal so die andere Seite ein, um auch nochmal diese Diskussion hier am Laufen zu halten, dass ich finde, dass egal wie oft die Menschen das auch vielleicht probieren, so runterzuspielen, nein, 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 mir ist es Hauptsache, die Sachen sind auch sachlich. Manchmal, glaube ich, verlaufen wir uns da in sowas, ja, alles muss sachlich sein, aber insgeheim sind wir dann doch die Menschen, die alle von dem Drama so getriggert werden und sich die Sachen doch durchlesen und sich die Sachen doch draufklicken und am Ende manchmal auch diese Seite sehen wollen. Ich meine, klar, das was mit diesen Todesopfern, was du da gerade gesagt hast, es gibt Sachen, die gehen nicht, die sind kacke, das kann man so sagen, aber ich finde, dass die Bild mit dieser dramatischen Sache manchmal vielleicht doch uns auch so ein bisschen kitzelt und sagt, doch, das will man jetzt nochmal lesen. Meine Kritik ist in eine ganz andere Richtung, was ich nämlich kacke finde oder was ich komisch fand, war einmal die Aussage, da kann ich mich irgendwie die ganze Zeit dran erinnern, ja, die Bild ist gar nicht so anders als andere Zeitungen, die haben nur größere Überschriften, so nach dem Motto so, es fällt nur mehr auf mit den ganzen Bildern und so. Das muss ich sagen, so, nee, sorry, es ist nicht nur die Überschrift, es ist einfach teilweise auch der Text und alles drumherum, aber wie gesagt, das muss nicht immer schlecht sein. Und die andere Sache, die ich kacke finde, ist, dass da überall gequalmt wird wie sonst was. Ich meine, das ist auch in ganz vielen Filmen so. Das war auch beim Ferdinand von Schirach so. Aber hier mal richtig Anti da reinzudrücken, ich finde, manchmal wird das Rauchen so verherrlicht, weißt du? Das so, als ob das so dazugehört zum Journalismus und zum Denken. Man denkt, weil man raucht, dann ist man so eine Denkerpose und so. Denkt mir so, sorry, wir sind nicht mehr in den 90ern, wo Rauchen irgendwie was mit Autorensein zu tun hat oder mit kreativen Köpfen, weißt du, was ich meine?
Ja,
ich meine, das ist natürlich seine Sache und so, aber das wurde so oft in dieser Doku halt gezeigt, wo ich mir so denke, ey, weiß ich nicht, wie cool das ist.
Julian Reichelt steht mit offenem Hemd und mit einer Zigarette am Fenster und schaut über Berlin mit so einem Nachdenkerblick. Also ich weiß, diesen Shot gab es so oft in dieser Serie, als wäre es wirklich irgendwie so, oh warte, jetzt eine Zigarette, wir haben hier gerade so eine große Nachrichtenlage. Und ich fand's auch, also Julian Reichelt als Person, also ich finde den schon teilweise echt ekelhaft, wie der da so eine Schlagzeile hört, keine Ahnung, ich glaube, es ging da um diesen komischen Thai-König, den die da fotografiert haben. Und dann wurde da ein Fotograf, den die Bild beauftragt hatte, irgendwie kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Und dann sagt irgendwer, Bildreporter wird von Thai-König verhaftet. Und dann sagt Julian Reichelt, oh geil. Und er geilt sich richtig auf an so Schlagzeilen und keine Ahnung, was mir auch aufgefallen ist, was ja sowieso ein total aktuelles Thema ist, ist, dass da in dieser Hauptkonferenz, in dieser Tagesthemenkonferenz maximal zwei Frauen drin sitzen. Also ich finde es einfach mal so interessant zu nennen.
Ja, das wurde ja auch kurz erwähnt, ne, von der einen.
Ja.
Ich habe gerade leider keinen Namen, schon. Aber sie hat zumindest gesagt, dass es besser geworden ist über die Jahre und sie ist ja sicher, ich weiß gerade nicht, ob sie eine Chefreporterin war oder ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hat sie gesagt, dass sie da zumindest was gesehen hat, was sich da bewegt. Ich meine, das haben wir ja so oft gesagt, die Medienbranche braucht da manchmal vielleicht nochmal so ein bisschen so einen Schubs in die Richtung. Ja, was wolltest du gerade noch sagen? Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Was mir auch in dieser Themenkonferenz aufgefallen ist, ist ein Mann mit einer Glatze. Ich habe seinen Namen herausgefunden. Das ist Daniel Böcking. Und Daniel Böcking ist einer der stellvertretenden Chefredakteure der Bild. Und ich habe immer irgendwie gesehen, als es um diese reißerischen Schlagzeilen ging, um dieses Verkürzen, dass er immer sehr, sehr, sehr kritisch geschaut hat. Und dann habe ich seinen Namen gegoogelt. Und jetzt habe ich tatsächlich herausgefunden, dass er Ende des Jahres die Bild verlassen hat. Und er war 20 Jahre da und ich fand's ganz interessant. Er ist jetzt bei der Agentur vom Ex-Bildchef Kai Diekmann, Story Machines. Und ich fand das mal ganz interessant zu hören. Ich würde da gerade gern mehr zu erzählen, aber ich habe auch einfach nicht mehr rausgefunden dazu. Und was ich, glaube ich, auch von einer dieser Frauen gehört hatte, die das Medizinressort leitet bei der Bild, war halt, dass es, als es um diese Drosten-Kampagne ging, als Drosten irgendwie das Hauptthema der Bild war, dass da dieses Verkürzen oder auch diese Gier von der Chefredaktion nach einem guten Titel, nach Aufmerksamkeit, nach irgendwie jetzt die Fehler raussuchen, dass die so stark war, dass halt dieses Medizinressort gar nicht einbezogen wurde in dieses Thema Medizin, Drosten, dieses Studio, sondern nur dieses Meinungsressort. Und das finde ich nämlich ganz krass, weil eigentlich sollten sich ja Leute, die auch normalerweise für die Bild dann Recherche im Bereich Medizin machen oder auch Mediziner sind, mit diesem Thema befassen und nicht einfach nur Menschen, die sich einfach so eine Meinung bilden. Oder auch als Julian Reichelt gesagt hat, warum vertrauen wir so einem Wuschelkopf? Und ich finde, jeder Mensch mit normalen Menschen, jeder mit normalen Menschenverstand weiß irgendwie, dass man einem Menschen, der über 5 Jahre lang etwas studiert hat, vielleicht ein bisschen mehr vertrauen sollte als einem Menschen, der 5 Jahre lang auf der Axel Springer Akademie war.
Ja, gut, das ist natürlich dann wieder so eine Frage. Das sehe ich ein bisschen anders, muss ich sagen, weil ich meine, klar, man kann halt eben diese ganzen Sachen da rauskritisieren und sagen, ja, nee, finde ich kacke und so. Aber ich weiß nicht, ich sehe da schon, seine Aussagen sind klar, die sind provokant, das passt alles zu diesem Blattbild. Aber dann ist natürlich die Frage, soll man dann, wenn man gar nicht mehr kritisieren darf, wenn man gar keinen Menschen mehr in Frage stellen kann? Ich meine, ist natürlich die Frage, sicherlich ist der Drosten, hat er da studiert und kennt sich bestimmt mit Themen gut aus. Aber ich sag mal, jedem einfach so zu glauben und bei jeder Person zu sagen, wir kritisieren gar nicht mehr, es ist auch langweilig. Ich meine, ich verstehe dich natürlich, was du da sagst und dass das natürlich manchmal, ja, dass man sich manche Dinge vielleicht nicht erlauben darf, wenn man es nicht besser weiß. Aber ich finde trotzdem, man sollte immer diesen scharfen Blick beibehalten dürfen. Nur wie man es dann halt macht, die Umsetzung ist natürlich dann wieder die Frage. Aber nochmal zum anderen Thema, um jetzt mal weniger Kritik auszuüben, was ich krass fand, ist zum Beispiel, wie viele Kontakte die eigentlich haben. Man hat gemerkt, ja, da der Kontakt und dann rufen sie den an und da haben sie nochmal jemanden, der hatte früher bei der Polizei gearbeitet, übernimmt dann die ganzen Kriminalfälle da und da nochmal einen Kontakt und man ist ständig irgendwie mit Leuten da zusammen und jeder kennt jeden und ist schon irgendwie krass, wie man da so vernetzt sein kann. Das ist mir auch aufgefallen.
Ja, das fand ich auch einer dieser Punkte neben dieser Digitalisierung der Bild, den ich so ein bisschen inspirierend fand, weil die Bild ist halt wirklich in manchen Punkten, die sind die Ersten, die sind die Schnellsten, weil die eben auch Kontakte in die Politik haben. Der Julian Reichelt kam ja auch ganz gut mit dem Söder Markus klar und ich habe schon das Gefühl, dass er ihn auch so ein bisschen als Kanzler haben will oder ihn als vernünftigen Kanzler haben oder sieht. Und das fließt halt alles auch unglaublich stark, glaube ich, in diese Berichterstattung der Bild ein, weil Julian Reichelt wirklich eine unfassbare Macht hat in diesem Magazin. Es gibt auch so einen Fall, wo es irgendwie um so einen Skandal von Charlotte Roche ging und dann wird sie halt damit bedroht, dass sie darauf jetzt reagieren soll oder es wird sehr schlecht über sie berichtet. Und das ist wirklich, ich finde, eine richtig krasse Sache. Und was ich irgendwie so am Ende jetzt gerade bei der Podcast-Vorbereitung so mir aufgeschrieben habe oder zu welchem Schluss ich gekommen bin, ist, dass die Bild immer sehr nach Schuldigen sucht und sich es immer sehr leicht macht, indem sie einen Schuldigen für irgendwas sucht, sei es jetzt Christian Drosten, sei es irgendwer, keine Ahnung, China für das Coronavirus und den dann halt möglichst schnell fertig machen will. Und das ist, finde ich, immer so eine ganz leichte Art, irgendwie, wie man einen Skandal machen kann, indem man immer einen Schuldigen sucht und sich nicht mal überlegt, vielleicht sind einfach sehr, sehr, sehr viele daran schuld, dass man jetzt zum Beispiel sich mit einem Virus abgeben muss, der viele Faktoren in der Entstehung hat.
Also ich nämlich nochmal leider sagen muss, das tut mir richtig weh hier, wir hätten viel früher drüber reden sollen, weil ich habe heute Gemischtes Hack gehört und ja, haben sie auch nochmal erwähnt, die Bild-Doku. Also sie ist auf jeden Fall in aller Munde mittlerweile und sicherlich haben wir da auch nicht alles gesehen. Manche schlimme Sachen wahrscheinlich nicht, manche vielleicht auch gute Sachen, die für die Bilder gesprochen hätten, auch nicht. War, wie gesagt, ja eben nur eine sieben Folgen hatte sie, die Doku. Und was man auf jeden Fall festhalten muss, ist erstens, dass ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie ein Interesse für Journalismus hat oder angehender Journalist ist, also sowas in unserem Alter und sich dafür interessiert, ist schon irgendwo beeindruckt von dieser Arbeit und dem Büro und hier passiert das. Es war einfach aufregend und spannend gemacht und auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Sache so, wir können es nicht verleugnen, irgendwo reizt die Doku, ne? Also irgendwo ist da dieser Wille, du hast gerade gesagt, du hast zwar die Kritik, aber trotzdem wolltest du diese Doku irgendwie schauen, weil es halt einfach irgendwie interessant war und irgendwie einen gefesselt hat. Also da vielleicht die Props an Amazon Prime an dieser Stelle, aber ja.
Und was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass es als Medienhaus bestimmt auch im Jahr 2020, 2021 schwer ist, immer noch viele Menschen für sich zu begeistern. Und da ist ein Konflikt irgendwo zwischen, wir wollen das Richtige tun. Ich fand auch, dass die Redaktion da manchmal richtige Meinung hatte, wenn es zum Beispiel um die Flüchtlingskrise ging. Aber der Konflikt ist halt manchmal zwischen das Richtige tun und möglichst viele Menschen irgendwie kriegen fürs Blatt und das macht man mit möglichst viel Aufmerksamkeit und das macht man dann manchmal eben auch, indem man provoziert. Und das macht die Bild gut und gerne und wer sich darüber eine Meinung bilden kann oder will, sollte sich vielleicht die Doku anschauen.
Ja, also sicherlich das, aber ja, wie gesagt, es ist am Ende auch nur eine Zeitung und das ist nur ein Podcast, der jetzt auch an dieser Stelle endet. Also unsere Meinung ist eben auch nur eine Meinung. Bildet euch eure eigene, das ist sowieso sehr relativ wichtig. Dafür stehen wir doch.
Ganz genau.
Wir geben sicherlich gerne Denkanstöße, aber euch ist dann der Rest überlassen. Und an dieser Stelle endet diese Folge auch, denn wir wollen es nicht überziehen. Die Leute, die sich jetzt angehört haben und die Bild-Doku noch nicht geschaut haben, wird es vielleicht ein bisschen verwirrend sein. Schaut sie euch gerne an. Ich empfehle sie und ja, das war's für heute.
Ganz genau. Ja, ich fand's sehr interessant und empfehle das Schauen dieser Doku auch, aber auch mit ein bisschen einem kritischen Auge darauf, weil man muss auch sagen, die Bild hatte da ein bisschen Mitspracherecht und es ist immer gut, sich mehrere Quellen einzubeziehen. Ich kann euch auf jeden Fall unseren Instagram-Account empfehlen, @niveauundwahnsinn. Da könnt ihr uns auch, wenn ihr auf den Link in unserer Bio klickt, Gäste und Themenwünsche schicken. Dann sind wir bestens vorbereitet. Wir planen auf jeden Fall einige interessante Sachen für die nächsten Wochen. Unter anderem haben wir nächste Woche unsere 50. Folge. Vielleicht klappt da was Schönes, vielleicht klappt es auch erst in der 51. Folge oder so. Ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Wir sind da dran. Und wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast verbreitet, teilt, bewertet, abonniert, whatever. Und wünschen euch jetzt noch einen schönen Donnerstag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Macht's gut. Ciao, ciao.
Zwischen Niveau und Wahnsinn ist eine Eigenproduktion von Vincent Hahnen und Clara Gorjub.
Ihr könnt uns hören, überall, wo es Podcasts gibt.